Das Schicksal der kleinen Katharina ist vermutlich geklärt, einen Monat nach dem tödlichen Steilküstenabbruch am Kap Arkona auf Rügen. Gestern wurde nahe der Unglücksstelle ein totes Mädchen gefunden, eine Mädchenleiche, bei der sich offenbar und ganz wahrscheinlich um die vermisste 10-Jährige handelt. Heute wird die Obduktion stattfinden. Das Mädchen war am zweiten Weihnachtstag bei einem Spaziergang ums Leben gekommen, als sich urplötzlich mehrere tausend Kubikmeter Kreide und Geröll aus diesem Steilküstenkliff über der Familie gelöst hatten und in die Tiefe gestürzt sind. Katharinas Familie machte da gerade eine natürlich jetzt sehr dramatische Zeit durch, von der sie sich vielleicht auch nie erholen wird. Solche Situationen kennt Pater Dr. Jürgen Langer von den Redemptoristen aus Bonn. Dort ist er für die Notfallseelsorge im Gebiet Bonn und Rhein-Sieg zuständig. Pater Jürgen Langer aus Bonn, ich grüße Sie.
Ja, guten Morgen.
Am 14. Januar, da gab es schon die Trauerfeier für das vermisste Mädchen auf Rügen. Was bedeutet der Fund jetzt für die Familie von Katharina?
Eine Vermisstensituation nach so einem Unfall ist immer eine ganz schreckliche Sache für die Familie und die Angehörigen. Weil wenn so plötzlich ein Kind oder ein Jugendlicher einfach aus der Mitte einer Familie gerissen wird, dann ist das erstmal unglaublich für alle Beteiligten, selbst wenn sie den Unfall miterlebt haben. Aber es ist unglaublich für sie oder unbegreifbar für sie zu sagen, das Kind ist tatsächlich nicht mehr bei uns. Es ist eventuell sogar oder wahrscheinlich sogar verstorben. Und wir können uns nicht davon überzeugen. Wir wissen nicht, ob das Kind wirklich tot ist oder ob es doch noch lebt. Das ist so das Erleben in der Anfangsphase. Und dann mit jedem Tag Vermisstenzeit, jeden Tag, wo das Kind nicht gefunden wird, wird im Grunde genommen die Gewissheit größer, dass das Kind vermutlich nicht mehr am Leben ist. Und dann ist der Fund eines toten Körpers, also eines Leichnams, ein ganz wichtiger Punkt, wo die Familie sich erstmal von der Realität überzeugen kann oder überzeugen muss, dass das alles wirklich passiert ist, dass die Tochter nicht mehr am Leben ist und wo sie dann auch in der Lage ist, wirklich Abschied zu nehmen.
Das heißt, der Fund war für die Familie jetzt sehr wichtig. Und umgekehrt haben wir ja auch das Unglück der Costa Concordia jetzt im Kopf, wo die Suche abgebrochen wurde nach den restlichen Vermissten. Also wo vielleicht Leichen auch niemals mehr jetzt gefunden werden. Das ist dann, wenn ich Sie richtig verstehe, für die Trauernden ein ganz, ganz großes Problem.
Ja, richtig. Das ist bei Schiffsunglücken natürlich nicht selten der Fall, was Sie beschreiben, dass Leichen also gar nicht mehr geborgen werden können. Aber trotzdem ist es für Angehörige, für die Trauernden eine ganz schwierige Situation, dass man um einen Verstorbenen weiß, dass er nicht mehr am Leben ist, keine Möglichkeit hat, wirklich Abschied zu nehmen, keine Möglichkeit hat, ihn normal zu beerdigen, beizusetzen. Und auch die Schwierigkeit hat, dass es keinen Gedenkort gibt, wo man hingehen kann. Also kein Grab in diesem Sinne.
Man kann sich dann auch nicht ein Grab schaffen oder so, einen Gedenkort?
Das ist tatsächlich bei Schiffsunglücken ist das üblich. Das hat es ja immer gegeben, dass Menschen auf See geblieben sind. Das kann man also an vielen Küstenorten auch sehen, dass es dann tatsächlich Gräber gibt für die Verstorbenen, die auf See geblieben sind, die aber natürlich dann leer sind. Aber das ist als reiner Gedenkort dann geschaffen.
Aber in allen Fällen auf jeden Fall, das ist eine ganz furchtbare Situation für die Familie, für die Angehörigen. Sie sind jemand als Notfallseelsorger, der mit solchen Situationen oft umzugehen hat. Wie begleiten Sie die Angehörigen, die Trauernden, die Familie in so einer schrecklichen Situation?
Das Entscheidende für unsere Arbeit in der Notfallseelsorge ist, dass man erstmal wirklich auch die ganze Spannung in der Familie mit aushält, in so einer Situation, wo jemand vermisst wird. Das ist ja ein tagelanger, wochenlanger Kampf sozusagen in der Familie, gefühlsmäßiger Kampf zwischen Hoffen und Trauer, zwischen der Überzeugung, derjenige lebt doch noch und der Überzeugung, er ist wahrscheinlich doch nicht mehr am Leben. Also das ist ein ständiges Hin und Her. Und das ist, sagen wir vom Gefühlsmäßigen natürlich ein ständiges Auf und Ab und auch von der Begleitung her ein schwieriger Prozess. Aber wichtig ist, dass man eben bei der Familie bleibt, dass man Kontakt hält, dass man regelmäßig auch entweder telefonisch oder persönlich im Gespräch bleibt und dieses ganze Auf und Ab auch möglichst mit begleitet.
Wenn Sie erzählen, dass Sie als Notfallseelsorger arbeiten, dann werden Sie wahrscheinlich oft so einen Satz hören wie, boah, das könnte ich nie. Wie schaffen Sie es selber mit solchen vielen Unglückssituationen klarzukommen, die Sie ja wahrscheinlich in Ihrem Alltag erleben?
Ich denke, bei der Notfallseelsorge geht es darum, dass man sich für diese Aufgabe auch speziell zur Verfügung stellt, dass man weiß ja auch, worauf man sich einlässt. Es geht um Ausbildung und Qualifikation für die Tätigkeit, die einem auch ermöglicht, den Dienst zu tun. Dann gehört für uns auch dazu die Begleitung als Notfallseelsorger, dadurch, dass wir versuchen, im Team auch Austausch zu haben über das, was wir erleben, was wir für Situationen begleiten oder für Gespräche führen. Eventuell auch fachliche Begleitung von außen, also Supervision. Und für mich persönlich ist es natürlich die Basis des christlichen Glaubens, dass ich einfach auch sage, wenn ich nicht den Horizont hätte als glaubender und hoffender Christ, dass auch über den Tod hinaus der Mensch noch bei Gott geborgen ist, dann könnte ich das auch auf Dauer nicht tun.
Und was ist es, was Sie motiviert, warum Sie sagen, ja, ich stelle mich zur Verfügung als Notfallseelsorger, wie Sie das gerade ausgedrückt haben, dass man sich da zur Verfügung stellen muss auch?
Bei mir persönlich ist das, ich sage mal, eine ganz lange Geschichte, weil ich aus dem Rettungsdienst komme. Ich bin auch Rettungsassistent, auch bevor ich Priester und Ordensmann geworden bin, war ich schon im Rettungsdienst aktiv bei den Maltesern. Und von daher habe ich immer auch diese Erfahrung gemacht oder gehabt, dass etwas passieren kann, dass Menschen in Notsituationen geraten können. Und das war für mich eine Motivation dann auch als Seelsorger, mich um diese Menschen zu kümmern.
Sich um Menschen kümmern, die in Notsituationen geraten sind. Das tut Pater Dr. Jürgen Langer, Notfallseelsorger aus Bonn. Er ist dort bei den Redemptoristen und Notfallseelsorger für das Gebiet Bonn und Rhein-Sieg. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit heute Morgen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss.
Ja, ich Ihnen auch. Danke.